Hi, ich bin Marius und das ist Folge 33 von meinem Podcast. Der heißt ebenso wie ich auf Instagram Achterbahnallmann. Kein Freizeitpark-YouTuber, Instagrammer oder Podcaster kommt um einen bestimmten Park herum. Die Geschichte ist zu speziell, die Meinungen zu stark, um nicht früher oder später thematisiert zu werden. Aber fangen wir am Anfang an. Am 7. Juli 1967 eröffnete ein Märchenwald, über den ich allerdings nicht mehr viel herausfinden konnte, außer dass er existierte. 1977 wurde der Park dann zum Traumlandpark, der bis 1991 bestand. Hier fand man Europas größte Outdoor-Dinosaurier-Ausstellung, ein großes, begehbares Herz, eine Achterbahn und einen Freifallturm. 1986 musste die Gründerin des Parks, die Schlagersängerin Lena Valaitis, die ihren Durchbruch beim ESC 1981 mit dem Song Johnny Blue hatte, den Park wegen der hohen Schulden in Höhe von 22 Millionen D-Mark verkaufen. Nur wenige Monate später öffnete der Park als das neue Traumland wieder, schloss aber bereits 1991, wie erwähnt. Wer weiß jetzt schon, um welchen Park es geht? Denn KennerInnen merken spätestens jetzt, wohin uns die Reise führt. Denn 1992 öffnete dann auf dem Gelände der Bavaria Filmpark, die aber schon 1994 wieder schlossen. Zu gering war das Publikumsinteresse. Ein Gelände, auf dem so viele Parks bereits erfolglos blieben, ist vielleicht kein guter Ort für einen Freizeitpark. Obwohl die Lage in Bottrop-Kirchhellen eigentlich gut geeignet ist. Großes Einzugsgebiet, Gegend mit großer Einwohnerzahl, sogar internationale Gäste in der Nachbarschaft. Eigentlich ist alles da, was man braucht. Das dachten sich auch Warner Brothers und man baute die Warner Brothers Movie World nach der Vorlage des gleichnamigen Parks in Australien. Es wurde eine Investitionssumme von 362 Millionen Mark veranschlagt. Bei einem Event für geladene Gäste kam es im Zuge der Eröffnung zu einem Unfall, bei dem einer der Artisten sich so schwer verletzte, dass er später im Krankenhaus ums Leben kam. Nur einen Tag später öffnete der Themenpark für die Öffentlichkeit. Auch wenn noch nicht alle Attraktionen betriebsbereit waren, war der Andrang groß. Schon im Eröffnungsjahr war er in den Top 10 der besucherstärksten Parks Deutschlands. Der Wasser-Darkride Bermuda-Dreieck und die Achterbahn Lethal Weapon Pursuit sowie die spektakuläre Stuntshow Police Academy waren echte Publikumsmagneten. 1998 eröffnete dann die erste Holzachterbahn Deutschlands, Wild Wild West, über die ich ja bereits eine Folge gemacht habe. Schon 1999 veräußerte Time Warner 97% der Freizeitparksparte an Premier Parks, die später zu Six Flags wurden. Die Lizenzen für die Thematisierung nach den Warner-Filmen durften aber weiter benutzt werden. Der Park änderte daraufhin auch seine Ausrichtung. Mehr familientaugliche Attraktionen wurden gebaut, wie die Wilde Maus, Tom und Jerry's Maus in the House. Ungefähr zu der Zeit muss ich dann auch das erste Mal im Park gewesen sein, denn den Sound bekomme ich nie wieder aus dem Kopf. Außerdem war ich wirklich begeistert vom Vekoma Junior Coaster Coyotes and Roadrunners Achterbahn, denn die comichaft gestalteten Felsen, durch deren engen Schluchten man vorbei an den Figuren der Looney Tunes fetzte, fand ich richtig schön. Noch heute traue ich dieser detailreichen Gestaltung hinterher, denn nachdem 2004 Six Flags sich von allen Freizeitparks in Europa trennte, verlor der Park auch alle Rechte an den Warner-Figuren und die toll gestaltete Kinderachterbahn wurde einfach komplett kahl stehen gelassen. Zunächst als Rocket Rider, dann ab 2007 Backyardigans Mission to Mars. Hier fährt man einfach über Geröll, das man dann einfach als Marslandschaft tätowierte, damit man sich keine echte Thematisierung hat einfallen lassen müssen. Die neuen Träger Star Parks nannten den Park dann in Movie Park Germany um und man setzte mehr auf Metro-Goldwyn-Mayer, Nickelodeon sowie auf 20th Century Fox Lizenzen, dessen Namen ich garantiert heute kein weiteres Mal aussprechen werde. Versprochen. Man war gezwungen, die Elemente aus den Warner Rides und deren Namen zu ändern. So wurde aus Lethal Weapon Cop Car Chase, die aber trotzdem 2006 rückgebaut wurde. Dort entstand dann das Santa Monica Pier, der zwar schön ist, aber ich traue trotzdem meinen Lost Counts nach, denn in die Achterbahn hatte ich mich damals einfach nicht getraut. 2007 kam dann das Nickland mit Jimmy Neutron Atomic Flyer, einem Vekoma Family Suspended Coaster, der zweiten Hängerachterbahn im Park. Denn schon 2001 eröffnete der SLC Eraser, der in einer anderen Folge ja auch schon ausreichend Erwähnung fand. Seit 2010 gehörte der Park dann Parques Reunidos, Europas zweitgrößtem Betreiber von Freizeitparks aus Spanien. 2011 wurde die Halle, die früher die Themenfahrt Gremlins Invasion beherbergte, aber schon länger nur zu Halloween genutzt wurde, mit dem Indoor Bobsled von Helsings Factory von Gerstlauer bestückt. Nach und nach kamen neue Attraktionen hinzu. 2017 ein Mack Multilaunch Coaster, für den man sich die Star Trek Namensrechte sicherte und einen ganzen Themenbereich nach der Sci-Fi-Welt gestaltete. Star Trek Operation Enterprise ist mit 40 Metern das zweithöchste Bauwerk im Park, nach The High Fall, dem 60 Meter hohen Freefall Tower, mit den besonderen Sitzen. Bequem wie ein unbequemer Fahrradsattel. Im folgenden Jahr wurde bekannt gegeben, dass der Mystery River zu Excalibur Secrets of the Dark Forest umgestaltet werden soll. Der Intamin Rapid River war ursprünglich zu Die unendliche Geschichte gestaltet worden und war mit dem Liftel am Anfang der Fahrt eine echte Besonderheit. Weitere alte Klassiker sollten ebenfalls umgestaltet werden, wie Bermuda Triangle Alien Encounter, aus dem Area 51 Top Secret wurde. Die Bahn war damals der erste Ride, den ich wirklich toll fand. Aber auch die aktuelle Version gefällt mir. Die bislang größte Investition war 2021 die MP Studios Tour, ein Intamin Multidimension Coaster, die sich durch stark thematisierte Dark Ride Parts mit Filmset-Thema und einem sehr familientauglichen Achterbahnabschnitt auszeichnet. Für die 2026 anstehende 30 Jahre Jubiläumssaison hat der Park angekündigt, dass eine Paramount Studios thematisierte Attraktion den bisherigen Lost Temple ersetzen wird, welches ein Immersive Tunnel war. Bei den Fans beliebt ist das Halloween Horror Festival, schon seit Ende der 1990er Jahre. Und damit so lange wie in keinem anderen Park in Deutschland, wird der Filmpark in den Abendstunden der Halloween-Zeit zur Gruselwelt mit Scare-Actern, Horror-Mazes und Shows. Vermisst ihr die alten Warner-Zeiten? Oder findet ihr, dass der Moviepark vielleicht auch erst perspektivisch ein guter Ersatz ist? Erzählt mir gerne davon in den Kommentaren, teilt diese Folge auf Instagram und kommt in den 3Z-Discord. Dort könnt ihr mit mir und anderen Podcasts über Parks und allerlei andere Themen fachsimpeln. Den Link findet ihr in meinem Linktree. Gebt bitte eine ehrliche Bewertung bei Spotify oder wo sonst ihr diesen Podcast hört. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Finde nur ich das merkwürdig, dass auf der Wikipedia-Seite zum Moviepark einfach der Fahrplan vom Bahnhof Feldhausen abzulesen ist? Naja, egal.